Der Klimawandel ist anlässlich dieser Konferenz in Kopenhagen heute Abend das Thema, das wir gewählt haben. Und von diesem Klimawandel erfährt man ja seit 10, 15 Jahren, dass der Menschheit eine große Katastrophe droht, dass der blaue Planet gerettet werden muss durch tatkräftiges Einschreiten der Staatenwelt. Und andererseits erfährt man von denen, die da sich berufen sehen, dem Klimawandel entgegenzusteuern und die Menschheit zu bewahren, dass sie sich nie einigen können, welche Ziele verfolgt werden sollen, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, sodass Uneinigkeit ein wichtiges Resultat solcher Gipfel ist. Das wäre vielleicht für sich schon ein gewisser Anhaltspunkt, um der Frage mal nachzuspüren, was treibt die Staaten denn wirklich, so teure Konferenzen abzuhalten, wo dann doch die Rettung des blauen Planeten nie unter dem Strich dasteht. Um was geht es Ihnen, wenn Sie diese machtvolle Politik der Energieumstellung in Ihren Nationen anwerfen? Das will ich anhand einiger Argumente erläutern, die sich zum ersten mal grundsätzlich mit der Frage auseinandersetzen sollen, was sind eigentlich die Ursachen für den Klimawandel? Schon da gibt es vermutlich einen Dissens, auch hier. Zum zweiten will ich einen kurzen Blick werfen auf die Frage, warum Staaten sich eigentlich so erbittert streiten um dieses Thema, von dem doch eigentlich jeder normal denkende Mensch meint, das müsste leicht einigungsfähig sein. Der Planet steht vor seinem Untergang und die, die hier das Sagen haben, können sich nicht einigen, wie man das verhindert. Also zunächst zum Klimawandel und seinen Ursachen. Die Befunde sind ja hinreichend bekannt. Die Erde erwärmt sich durch immer weiteren Anstieg der CO2-Emissionen. Die Temperaturen, die da prognostiziert werden, schwanken irgendwo zwischen 1,5 und 6,4 Grad bis zum Jahre 2100. Und das ist gemessen an allem, was man bisher so aus der statistischen Klimaentwicklung weiß, kein Grund zur Entwarnung. Diese 5 Grad, um die es da geht, die kennzeichnen ungefähr den Abstand des heutigen Klimas zur letzten Eiszeit. Die Folgen dieses Anstiegs der Temperatur sind auch hinlänglich bekannt. Es wird damit gerechnet, dass in großem Umfang ganze Erdteile der Dürre anheimfallen, keine Lebensmittel mehr produziert werden können. Andere Teile werden von gewaltigen Überschwemmungen heimgesucht, weil die Meeresspiegel ansteigen, eine höhere Verdunstung stattfindet, die größere Niederschläge mit sich bringt. Dieses Abschmelzen der Polkappen, die Erhöhung des Meeresspiegels, führt sogar dazu in diesen Berechnungen, dass ganze Staaten untergehen werden. Bangladesch in den großen Flussdeltas in Asien, aber auch Holland wird uns dann nicht mehr mit seinen Tulpenzwiebeln erfreuen. Und man hört zum Dritten, in der Welt wird es gewaltige Hungersnöte, Ströme von Klimaflüchtlingen geben. Das ist das Szenario, das vorgestellt wird, wissenschaftlich untermauert. Und über die Ursachen erfährt man, sie sind anthropogener Natur, soll heißen, von Menschen gemacht. Und hier will ich bereits auf eine erste theoretische Weggabelung aufmerksam machen. Diese Behauptung, der Klimawandel ist anthropogen verursacht, vom Menschen gemacht, hat eine rationelle Seite und eine ideologische, verkehrte Seite. Das Rationelle liegt darin, dass die Erwärmung, von der da die Rede ist, nicht zurückgeht auf vorgefundene Natureffekte. Da hat sich nicht der Abstand der Erde zur Sonne verändert oder die Umlaufbahn. Auf solche Natureffekte geht der Klimawandel in der Tat nicht zurück, sondern er geht zurück darauf, dass der Mensch durch die Bearbeitung und Veränderung der Natur in diese Natur eingreift. Und jetzt beginnt die zweite Seite an diesem Urteil. Anthropogen sind die Ursachen, die auf ein verkehrtes, ideologisches Gleis führt. Man ist nämlich geneigt, mit dem Satz, der Mensch ist schuld, zu meinen, das kommt von der Gattung Mensch in all ihrer unschuldigen, neutralen Art. Das kommt von der Gattung Mensch, weil der Mensch mit immer größeren Werkzeugen in die Natur eingreift und sie verändert, weil er in immer größerem Umfang konsumieren, etwas haben will von den Resultaten der technischen Umformung der Natur. Das ist die Seite dieses Urteils von den anthropogenen Ursachen, die ich für falsch halte und angreifen will. Zunächst mal zur Vorstellung, der Mensch ist in der Hinsicht schuld, dass er mit immer größeren technischen Werkzeugen die Natur bearbeitet und in sie eingreift. Einerseits kann man natürlich sagen, ein Kohlekraftwerk ist ein mächtiges technisches Werkzeug, um Energie zu produzieren. Und mit diesem Werkzeug wird viel CO2 freigesetzt. Andererseits, es stehen ebenso große Techniken zur Verfügung, produziertes CO2 abzufangen, unschädlich zu machen, indem man es unter der Erde in Kavernen lagert. Man erfährt, Norwegen ist soeben dabei, sich für diese Großtechnologie als Lieferant zu empfehlen. Wenn aber beides gleichzeitig existiert, eine große Technik, mit der sehr viel CO2 freigesetzt werden kann, und daneben eine ebenso mächtige Technik, mit der dieses CO2 eingefangen und unschädlich gemacht werden kann, dann kann nicht mehr in der Technik selbst der Grund dafür liegen, dass die CO2-Emissionen so drastisch ansteigen. Dann muss es ein Kriterium für den Technikeinsatz geben, das dafür verantwortlich zeichnet, dass das eine stattfindet, immer weitere Ausdehnung der CO2-Emissionen, und das andere unterbleibt, Einfangen und Entsorgung des produzierten CO2. Und dieses technische Kriterium ist die in der Marktwirtschaft geläufige Geldrechnung, mit der alle Betriebe darauf ausgerichtet sind, ihre Vermögen zu vermehren, Gewinne zu machen. Auf der einen Seite greifen nämlich solche Unternehmen zu den fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl, weil sie so konkurrenzlos billig sind. Damit wird viel CO2 freigesetzt. Aber die Billigkeit mindert die Kosten einer rentablen Energieproduktion. Und aus genau derselben Geldrechnung heraus, die einen möglichst großen Überschuss über diese Kosten erzielen will, unterbleibt auf der anderen Seite die Installation einer teuren Technologie, die eben dieses CO2 abfängt. Dann ist also nicht Techniknutzung für sich der Grund für diese Art der Klimaerwärmung, sondern der kapitalistisch kalkulierte Einsatz der Technik. Zur zweiten Behauptung, der Konsum der Menschen sei schuld daran, dass das Klima kippt. Die Leute, die es behaupten, führen in der Regel als Paradebeispiel an das Automobil. In der Tat, pro Kilometer werden da irgendwo zwischen 100 und 160 Gramm CO2 produziert. Das ist viel, das kann man quantitativ nicht vernachlässigen. Aber wie viel CO2 so ein Auto freisetzt, das für sich ist nichts, was der Konsument, der ein Auto kauft, in der Hand hat oder gar bestimmen könnte, sondern auch das ist das Ergebnis einer betrieblichen Kalkulation der Automobilindustrie. Um es in Erinnerung zu rufen, es gab technisch schon lange Katalysatoren, um die Verbrennung zu effektivieren, rückstandsfreier zu verbrennen. Die sind über viele Jahre nicht eingebaut worden im europäischen Markt, um den Absatz der Automobile nicht über Gebühr zu verteuern, und die Gewinnchancen der Unternehmen zu schmälern. Es gab Rußpartikelfilter für Dieselautos. Die wurden deswegen nicht eingebaut in die deutschen Großraumlimousinen von Mercedes, BMW und anderen, weil das den Absatz gegenüber Konkurrenten wie Peugeot in Frankreich so verteuert hätte, dass die Gewinne dieser Industrie geschmälert worden wären. Mit anderen Worten, die Art der technischen Ausstattung, die durchaus über den CO2-Ausstoß mitentscheidet, ist selber gar nicht so etwas wie eine urwüchsig vorgefundene Eigenart der Technologie, sondern ein Konstruktionsmerkmal der Unternehmungen, die Automobile für den Profit kalkulieren und entsprechend bauen. Der Konsument bestimmt also sicher nicht über die Art des CO2-Ausstoßes so eines Autos. Ja, er kann in aller Regel nicht einmal darüber frei befinden, ob er sich überhaupt so eine Schleuder, eine CO2-Schleuder, zulegt. Für die allermeisten ist das Automobil ein Erfordernis ihres Arbeitsplatzes. Man muss, zumal wenn die Stelle weiter weg ist vom Wohnort, mobil sein, auch zu verschiedenen Zeiten antreten, wenn das Geschäft danach verlangt. Man braucht ein Auto und deswegen ist man auf eben diese CO2-Maschinen quasi verpflichtet wegen der Abhängigkeit, in der man als Arbeitnehmer steht. Wenn ich mal darunter jetzt ein erstes kleines Zwischenfazit ziehe, dann sieht es so aus. Nicht der Mensch, sondern die kapitalistische Geschäftskalkulation, das Wachstum dieses Geschäfts ruiniert natürliche Grundlagen wie die Genießbarkeit von Luft oder Trinkwasser. Und der Staat, der dem beiwohnt, was da seine von ihm dekretierte Marktwirtschaft so anrichtet, gesteht es auch ein. Dadurch nämlich, dass er der zunehmenden Verdreckung der natürlichen Umweltvoraussetzungen, Luft, Wasser, auch Lungen der Menschen, Grenzwerte setzt. Er setzt Grenzwerte, aber nicht deswegen, weil er die Verschmutzung nicht haben will, sondern weil er die Ruinierung der natürlichen Grundlagen dosieren, in gewissem Umfang mindern will, damit die Natur für den weiteren Verbrauch durch das Geschäft verfügbar bleibt. Es gibt ein paar enger an den Klimaschutz angebundene Maßnahmen, die da auskunftsträchtig sind. Das Ruhrgebiet zum Beispiel galt über Jahrzehnte als das Dreckloch der Nation. Da ist die Kohleindustrie, die Kraftwerksindustrie, die Stahlwerke in konzentrierter Form vorhanden auf diesem Flecken Erde und entsprechend war der Himmel schwarz. Eine Umweltschutzmaßnahme in diesen Regionen war, den Unternehmen höhere Schornsteine abzuverlangen. Eine Maßnahme, die für die Bilanz einigermaßen zuträglich ist, weil man da nur in Ziegelsteine investiert, nicht in besonders komplizierte und kostspielige Technologie, und die den einzigen Effekt bringt, nicht den, dass die Menge der Emissionen gemindert wird, sondern dass durch die Windfahnen, die man ausnutzt, wenn man die Schornsteine nur hoch genug baut, eine Verteilung, eine Verdünnung der Emissionen stattfindet, sodass man rund um Bochum oder Dortmund feststellen kann, der Gehalt der Emissionen in der Luft sinkt und die Anzahl der Patienten, die mit Pseudokrupp in die Kliniken eingeliefert werden, schwindet womöglich, wird kleiner. Der andere Effekt dieser Art, mit den Emissionen umzugehen, per Verdünnung, war der, dass zur gleichen Zeit, als in Bochum der Himmel wieder blau war, in den skandinavischen Ländern der saure Regen die Wälder zerstört hat. Die Emissionen waren über die Luftverteilung eben auf anderen Territorien angekommen und haben ihr Werk dort verrichtet. Wenn so ein Umgang der Staatenwelt mit der natürlichen Zerstörung der Wachstumsgrundlagen um sich greift und alle verfahren nach so einem Muster, dann ist am Ende das Klima des ganzen Planeten tatsächlich global berührt. Denn jede nationale Abgasquelle, die mag auf einem Territorium Deutschland oder Schweden stehen oder China, ist seiner Wirkung nach international. Der Dreck, der Rauch, der Schmutz kennt insofern keine Grenzen. Und das führt sogar dazu, dass durch diese Art der Verteilung des Umweltdrecks Staaten oder Regionen der Erde in Mitleidenschaft gezogen werden, die mangels Kapitalmasse auf ihrem eigenen Boden, mangels eines Industriestandorts zu diesem Dreck nichts beitragen konnten oder nur vergleichsweise wenig, aber von den Wirkungen dieses Drecks berührt werden. Dazu gehören solche Staaten wie beispielsweise die Malediven. Wenn der Meeresspiegel deswegen wirklich steigen sollte, ist das ein Landstrich, der untergehen wird. Wenn man das mal Revue passieren lässt, dann muss man sagen, dass einem alten Theoretiker Recht gegeben wird, der gesagt hat, dass der sogenannte zivilisatorische Fortschritt des Kapitals keine Errungenschaft, sondern eine Geißel der Menschheit ist. Der Marx hat mal behauptet, das Wachstum des kapitalistischen Geschäfts untergräbt alle Springquellen des Reichtums. Es greift den Menschen wie die Natur an. Es greift die Natur an, indem Trinkwasser und Luft ungenießbar werden. Es greift den Menschen an, der nicht nur in der Fabrikarbeit zunehmend verschlissen wird, sondern der auch als Anwohner nicht genießbare Luft oder Wasser zu sich nimmt. Insofern ist der zivilisatorische Fortschritt, der so gerne gefeiert wird und dieser Gesellschaft zugute gehalten wird, gar nicht so etwas wie eine Progression des Guten. Immer besser wird's mit den Lebensumständen der Menschen, mit der natürlichen Umgebung, in der sie sich bewegen. Und dafür ist der Klimawandel ein Fingerzeig, dass heute Milliarden von Menschen keinen Zugang mehr haben zu trinkbarem Wasser, dass eigentlich der Globus, also die Menschheit insgesamt, Klimaveränderungen zu spüren bekommt durch Dürren oder Überschwemmungen. Das steht nicht am Anfang der kapitalistischen Entwicklung, sondern das steht am Ende dieses zivilisatorischen Fortschritts. Zu dieser Art von Verdreckung der Umwelt muss man es bringen. Das haben die nicht vorgefunden und peu à peu ausgeräumt. Die Staaten, die das auf ihrem Standort registrieren, die haben vor 10, 15 Jahren zum ersten Mal ernsthaft auf diesen sogenannten Klimawandel, von dem die Wissenschaft berichtet hat, reagiert. Die Rechnungen der Wissenschaft, diese Szenarien, die da ausgestellt werden, die waren schon viel älter. Das aber, was den Staat beeindruckt hat, vor 10, 15 Jahren, war eine Geldrechnung, die ihm vorgeführt worden ist. Der Stern, so ein englischer Theoretiker des Klimawandels, hat vorgerechnet, das kostet echtes Geld, dieser Klimawandel. 0,5% Wachstum jedes Jahr gehen dadurch kaputt, wirklich oder vermeintlich, das sei dahingestellt. 330 Milliarden Verlust macht alleine Deutschland bis 2050. Und das wurde gefeiert, diese Meldung, weil alle in der Öffentlichkeit der Auffassung waren, endlich ist man weg von irgendeiner Ökoromantik. Dann hätte man nämlich sagen können, das ist ein Thema für Spinner. Wenn aber das Allerheiligste der Marktwirtschaft berührt wird, das Geld und seine Vermehrung, ja, dann muss man sich kümmern. Geld kostet also der Klimawandel. Und es ist bemerkenswert, weil es ein Licht wirft auf die Härte oder ich kann auch sagen Abgebrühtheit dieser Produktionsweise. Dass Leute von verdreckter Luft einen Lungenschaden davontragen. Dass ein Klimawandel vielleicht das Gebiet, in dem sie leben, unbewohnbar macht. Das alles zählt nichts. Das zählt für sich nichts. Es sei denn, dadurch geht etwas ganz anderes, Entscheidendes kaputt. Nämlich das Geld und seine Vermehrung. Das ist die Logik. Erst wenn der Täter, das Geschäftsleben selbst, das mit seinen Kalkulationen diese Emissionen weltweit freisetzt, selbst betroffen ist von seinen Effekten, wenn der Täter selber Opfer wird, dann muss man eingreifen. Und man darf sich jetzt bei dem Gedanken nicht damit trösten, dass man meint, naja, solche Geldrechnungen, was alles kaputt geht, wenn das Klima versaut ist, seien doch bloß eine Messmethode, den quasi sachlichen menschlichen Schaden zu erheben. Insofern sei es doch dasselbe, ob ich auf einen finanziellen Schaden hinweise oder auf die Beschädigung von Menschen und Regionen deute. Das stimmt nicht, das ist nicht so. Ein interessanter Beleg, den man in diesen Tagen in den Zeitungen findet, ist der. Im Klimageschäft sind die großen Assekuranzen unterwegs. Die Versicherungsgesellschaften, Münchner Rück, die Allianz, ähnliche Konzerne. Die sorgen sich um den Klimawandel, weil ihre Versicherungsleistungen wegen Überschwemmung oder Dürre womöglich in die Höhe gehen und ihre Rendite angegriffen wird. Da merkt man schon, inwiefern in diesen Befürchtungen der menschliche oder sachliche Schaden und der geschäftliche Schaden auseinanderdriften. Es gibt in Südamerika, man kriegt es wöchentlich mit in den Tagesthemen. Da gibt es Regionen, da werden den Einheimischen, den Indios oder anderen einfachen Leuten durch überbordende Regenfälle und Erdrutsche ihre Hütten weggeschwemmt. Ein menschlicher, auch sachlicher Schaden ist es. Aber keiner, der in diesem Geschäft der Assekuranzen zählt. Wenn diese Hütten nicht versichert sind, also einen Geldschaden an anderer Stelle auslösen, dann zählt das nicht. Das müssen die Menschen mit sich ausmachen. Dass zum Dritten vor Klimaflüchtlingen und Hungerkatastrophen gewarnt wird, ist kein Dementi des Gesagten. Dementi in dem Sinne, dass man ja vielleicht der Auffassung zuneigen könnte, wer sich um Hungerkatastrophen und Klimaflüchtlinge sorgt, ist jetzt vielleicht doch gezeichnet von einer menschlichen Anteilnahme am Schicksal derer, die einfach in den Regionen nicht mehr leben können, wo sie wohnen und deswegen ausbüchsen. Ein schlagendes Indiz dafür, dass das nicht vorliegen kann, quasi eine humanistische Triebfeder dieses Gedankens, ist der Zustand, in dem wir jetzt und seit Jahrzehnten leben. Hunger und AIDS-Tote in Afrika sind seit Jahrzehnten Normalität. Aber nicht, weil es an Lebensmitteln oder Medikamenten fehlt. Die gibt es im Übermaß, die werden denen nicht überstellt, einfach deswegen, weil sie das Geld dafür nicht bezahlen können. Das liegt nicht an einem sachlichen Mangel, dass dort gehungert wird und gestorben wird, sondern daran, dass diese Menschen keine ausnutzbare Kaufkraft für die Pharma- oder Lebensmittelindustrie vorstellen. Deswegen werden sie festgenagelt auf Landstriche, in denen man nicht leben kann. Festgenagelt im wörtlichen Sinn, die EU, die keine müde Mark locker macht für die Ernährung dieser Leute, macht einige Millionen dafür locker, in Melilla und in anderen Enklaven auf dem afrikanischen Festland Stacheldrahtzäune zu errichten, um die Flüchtlinge davon abzuhalten, über das Meer zu fahren mit Schlauchbooten, um irgendwo in Europa anzulanden und ihr Leben zu retten. Eine solche Politik kann unmöglich getragen sein davon, bei Klimaflüchtlingen und Hungerkatastrophen an das Menschliche zu denken, um diesen Leuten das Ärgste zu ersparen. Die muten ihnen jetzt ja jede Menge zu. Das, was sie wirklich umtreibt, die, die jetzt auf das Problem von Hungerkatastrophen und Flüchtlingsströmen deuten, ist ein ganz anderer Effekt, den sie im Auge haben. Wenn sich nämlich wirklich millionenfach Leute aus Landstrichen in Afrika oder sonst wo wegbewegen, weil ein Überleben einfach nicht mehr geht, dann geht staatliche Ordnung kaputt. Dann gehen Geschäftsquellen und die dafür notwendige gewaltmäßige Infrastruktur vor die Hunde. Die interessiert also nicht das Elend, das über die Leute kommt, sondern dass sie womöglich die Kontrolle über dieses Elend verlieren. Ein Beispiel dafür, der amerikanische Bericht National Security and Threat of Climate Change heißt er, nationale Sicherheit und Klimawandel. Der Bericht führt eine Reihe von Staaten vor auf der Welt, von denen gesagt wird in diesem Bericht, das sind jetzt noch funktionierende Ölquellen. Jetzt steht noch in Nigeria eine Ölplattform von Exxon. Aber steht sie auch dann noch dort, wenn Millionen von Menschen die Grenzen und den Bestand an gewaltmäßiger Infrastruktur niederrennen, den es dort gibt, dann hat man am Ende den Effekt, den man in Somalia heute schon betreut. Ein Failing State, ein Staat, der kaputt gegangen ist, keine Ordnungsgewalt mehr zur Verfügung stellt. Das hat für die moderne imperialistische Staatenwelt zwei Seiten. Eine bequeme. Wie man erfährt, nutzen die gerne selber die großen Schifffahrtslinien, die Giftmüll zu verklappen haben, die Region vor Somalia aus. Da kann man nämlich seinen Gift ins Meer kippen, ohne dass man von einer Marine von Somalia erwischt wird. Das ist die eine Seite. Aber ins öffentliche Bewusstsein bringt mehr die andere, unerfreuliche. Man kann auch nicht mehr leise pfeifend mit seinen Öltankern bei Somalia vorbeifahren, ohne dass man eventuell gekidnappt wird. Das verteuert Öltransporte. Das haben die Brüder im Auge. Kaputtgehende Ordnung in diesen Regionen, weil einfach Millionen Menschen alles niederrennen und verlassen. Wachstum, hierunter ein Summenstrich, Wachstum ist das Sorgeobjekt, um das sich Klimapolitiker kümmern. Wachstum soll gesichert werden gegen seinen eigenen Effekt, das Klima so zu beeinträchtigen, dass es Schaden nimmt. Und eine griffige Parole, mit der das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung bei uns für den Klimaschutz wirbt, ist wieder aufschlussreich. Die Parole ist ganz einfach. Sie wollte die Leute, die Verantwortung tragen, in den Wirtschaftsetagen und im Kanzleramt überzeugen mit dem Satz, Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden. Klimaschutz ist billiger als Klimaschäden. Jemand, der so argumentiert, gibt zu, dass für ihn nicht der sachliche Schaden das Schlimme ist am Klimawandel, sondern die Relation zweier Geldgrößen das entscheidende Kriterium, das über Klimaschutz entscheidet. Wenn Klimaschutz billiger ist als die Klimaschäden, ja, dann soll der Schutz sein. Aber dann gilt auch die Umkehrung. Immer da, wo Klimaschutz teurer ist als Klimaschäden, weiß so eine Figur keinen Grund mehr, warum man das machen sollte. Man merkt, kaum wird der Klimaschutz auf die politische Tagesordnung gehoben, sogar an prominente Stelle gerückt, wissen die sofort einen ersten Einwand gegen klimaschutzpolitische Maßnahmen. Entweder das hilft dem Wachstum, dann soll es sein, oder es schadet ihm, dann kann es nicht sein. Und kaum ist diese erste Relativierung ausgesprochen, wissen sie eine zweite. Und die zweite heißt, entweder der Klimaschutz, der mit dem Wachstum verträglich sein muss am Standort, sonst machen wir sowas nicht. Entweder der Klimaschutz geht international oder er geht gar nicht. Das ist auch aufschlussreich. Diese Parole, entweder Klimaschutz ist international oder er geht gar nicht, die wird den Menschen eingängig gemacht mit dem Verweis auf China. Da wird gesagt, was nutzen denn die vielen Windräder am deutschen Standort, klimafreundliche Maßnahmen, wenn Milliarden von Menschen wie in China mit Holzöfen heizen und Moped fahren und die Luft verpesten. Ja, an dem Satz ist ein Moment von Wahrheit und eine Lüge. Die Wahrheit, auf die dieser Satz sich stützen kann, ist, die Quellen der Emissionen, die sind national verankert im Boden des jeweiligen Staates und seiner Wirtschaft. Aber die Wirkung davon ist international, grenzüberschreitend. Das stimmt, auch der Dreck der chinesischen Holzöfen kommt irgendwann irgendwo in Europa an. Aber die Lüge in dem Satz ist, dass sie von einer verlogenen Rollenverteilung ausgeht, nämlich von der, Verursacher sind die Chinesen, Schützer sind wir. Aber selbst mal dies unterstellt, wäre doch zu fragen, wenn man die Chinesen nicht bremsen kann und wir mal davon ausgehen, dass der deutsche gute Wille bei Frau Merkel verankert ist, alles fürs Klima zu tun, warum geht sie dann nicht voran und beginnt mit einseitiger Reduktion? Woher die Härte dieses Standpunkts, entweder international oder gar nicht? Die Antwort darauf ist ganz schlicht die. Der einseitige Schritt, die einseitige Reduktion von Emissionen wäre natürlich eine Reduktion. Auch einseitige Verminderungen von CO2-Ausstoß sind eine Verminderung. Aber dagegen steht, dass die Kosten für die Verminderung des CO2-Ausstoßes durch Filter oder ähnliche Anlagen im Weltmarktgeschäft die deutsche Konkurrenzposition untergraben. Da würde man der eigenen Industrie Kosten aufladen, die ihre Produkte relativ zu China oder anderen verteuern, sodass das Weltgeschäft, das man gegen andere durchsetzt, gegen die man sich ausweiten will, angreift, schmälert. Und weil das so ist, weil Klimaschutz taugen muss als Instrument im internationalen Wettbewerb gegen andere ökonomische Vorteile zu erringen, ist der Schluss, den Merkel und andere aus dieser Lage ziehen, ganz schlicht. Wenn man schon Klimaschutzziele festlegen will, dann muss man es möglichst schaffen, andere Nationen auf dieselben oder höher gehende Ziele zu verpflichten, damit sie für die notwendigen Maßnahmen, die es für die Einhaltung dieser Ziele braucht, auf eine Technologie angewiesen sind, die man selber auf dem Weltmarkt als konkurrenzlos guter Anbieter feilbietet. Das ist die Kalkulation. Andere Nationen auf Reduktionsziele festlegen, damit sie deutsche Windräder, deutsche Solarzellen kaufen müssen, um das zu erreichen und damit deutsches Wachstum im Weltgeschäft beflügeln. Das ist eine Kalkulation, in der der Klimaschutz bereits ganz einem ökonomischen Zugewinn im Weltgeschäft untergeordnet ist. Dann und nur dann soll er stattfinden. Das heißt im Gegenzug, wo der Klimaschutz
diesen deutschen Wettbewerbsvorteil untergräbt, bleibt er aus und soll auch ausbleiben. Und das ist jetzt nicht einfach von mir die quasi logische Schlussfolgerung aus dem Satz, in dem ich die Umkehr vorführe, sondern das ist die wirkliche Praxis der Bundesregierung. Die haben, denkt mal dran, in der EU darum gerungen, die Deutschen, die anderen Nationen, Frankreich und Konsorten, auf eine 20-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes festzulegen. Klima hat Vorfahrt, haben sie da behauptet. Und darauf gerechnet, alle Welt muss dann deutsche Windräder einkaufen, um sowas zu erfüllen. Gleichzeitig hat Merkel dafür gesorgt, die von Frankreich verlangte CO2-Reduktion bei den Automobilen außer Kraft zu setzen. Frankreich hat nämlich verlangt, es muss Höchstgrenzen für den CO2-Ausstoß bei Limousinen geben, und die waren gerade so austariert, irgendwo bei 140 Gramm lagen sie für große Limousinen, dass die Peugeots und Citroëns Vorfahrt gehabt hätten im EU-Markt. Aber BMW mit seinen 5er und 7er Modellen wären mit ihren 220 Gramm durchgefallen. Dieselbe Frau also, die andere auf Reduktionsziele festlegt, verbittet sich sowas, wenn es von der Gegenseite kommt, wenn das den deutschen Autoabsatz schmälert. Weil das alles so ist, und damit komme ich schon zu meinem letzten Kapitel, stellt sich ernsthaft die folgende Frage. Wenn Klimaschutz auf die Agenda gehoben wird, weil das Wachstum gegen die Folgen der von ihm selbst ausgelösten Naturzerstörung gesichert werden soll. Wenn dann zweitens von diesem Klimaschutz verlangt wird, dass er dem Wachstum Beine macht, ihm nutzt, ihm aber nicht schaden darf. Wenn dann zum dritten verlangt wird und dieser Nutzen stellt sich nur ein, wenn man andere auf so etwas verpflichten kann, damit man an ihnen mehr verdienen kann als die an uns. Dann sind so viele Einwände gegen den Klimaschutz auf der Welt, dass man sich fragt, wie es überhaupt dazu je kommen konnte, dass Staaten auf eine energiepolitische Erneuerung verfallen sind. Eigentlich spricht das alles mehr dafür, die Finger davon zu lassen, wenn Klimaschutz so wachstumsbelastend ist und in der internationalen Konkurrenz so strittig und so schwer durchzusetzen ist. Dass überhaupt energiepolitische Maßnahmen großen Umfangs in den Nationen, in allen Nationen, auf der Tagesordnung sind, ist meine These, hat deswegen Gründe, die gar nicht aus dem Klimaschutz kommen. Die haben andere Gründe, warum sie energiepolitisch in ihren Ländern umsteuern. Und dieser Grund, um mal wenigstens eine allgemeine Vorstellung von dem zu geben, was ich jetzt in wenigen Sätzen erläutern möchte, dieser Grund liegt darin, dass die Nationen mit ihrer aktuellen Energiewirtschaft unzufrieden sind und der Auffassung sind, sie brauchen ein neues, weltkrisenfestes Energiefundament. Was meint das? Energie ist im Unterschied zu Bandnudeln oder Socken eine Ware, die im Kapitalismus eine herausragende Rolle spielt. Energie ist Schmierstoff aller kapitalistischen Geschäfte, ob man den Strom benutzt, der aus der Steckdose kommt, oder ob man das Öl in Automobilen oder Lokomotiven verfeuert. Öl ist der universelle Grundstoff aller kapitalistischen Geschäfte und kommt deswegen in jeder Geschäftsbilanz als Kostenfaktor vor. Und deswegen steht ein Staat auf dem Standpunkt, bei der Energie darf man nichts anbrennen lassen. Die Energieversorgung einer ordentlichen Wachstumsmaschinerie, die muss erstens flächendeckend sein, überall braucht Steckdosen, auch in Friesland. Sie muss zweitens kontinuierlich fließen, diese Energie, sicher sein als Transmissionsriemen des Geschäfts. Und sie muss drittens billig sein, weil sie in jeder Bilanz den Grundbaustein ausmacht. Daraus haben Staaten die Konsequenz gezogen, die fossilen Brennstoffe, Öl, Gas, Kohle, die sind konkurrenzlos billig. Teils unter dem eigenen Boden liegend, wie die Kohle, teils für ein Spottgeld aus anderen Ländern wie dem arabischen Raum abzuholen. Das war der Grund, warum flächendeckend in allen europäischen Nationen, auch in Amerika, mit diesen Stoffen, die so viel CO2 freisetzen, die kapitalistische Industrie befeuert wurde. Die Billigkeit und der Zugriff auf diese Stoffe war der Grund, die CO2-Emissionen einfach in Kauf zu nehmen. Damals haben sie womöglich gar keine Rolle gespielt in den Betrachtungen und Berechnungen. Mit diesen fossilen Brennstoffen hat sich eine Veränderung ergeben. Weniger die, dass sie endlich sind, obwohl auch das seine Rolle spielt. Neue Ölblasen anzuzapfen wird zunehmend kostspieliger, weil man aus größeren Tiefen fördern muss. Aber der viel wichtigere Grund ist, seit Amerika mit seinem Antiterrorkrieg die Welt umpflügt und ganze Länder, ganze Ölquellen wie Irak anzündet, wird die Energieversorgung zu einer unsicheren Sache. Die Energie ist umkämpfter Rohstoff dieser Welt. Staaten, die im Kaukasus oder im Kaspischen Becken neue Ölvorkommen erschließen wollen, streiten sich heftig darüber, über wessen Territorien Pipelines gelegt werden. Da gibt es welche, die müssen unbedingt an Russland vorbeigelegt werden, damit Russland kein Mitspracherecht hat. Russland will umgekehrt eine, die unbedingt über sein eigenes Territorium führt. Konkurrenzprojekte, bei denen man merkt, Staaten leiden darunter, dass ihre gesamte Ökonomie von einem Stoff abhängt, der immer mehr umkämpft und umstritten wird und sogar das Zeug zum Kriegsgrund hat. Die USA beispielsweise, die sind darüber erzürnt, dass sie zu 60% von Ölimporten abhängen, obwohl sie auch eigenes Öl besitzen. Zu 60% von Importen abhängen, die aus Staaten stammen, bei denen der Bush vielleicht noch gesagt hätte, die gehören zur Achse des Bösen, die der Obama für unsichere Kantonisten hält. Venezuela zum Beispiel, Iran. Umgekehrt, die EU versucht, die Verunsicherung des Weltenergiemarkts durch amerikanische Kriege dadurch in den Effekten, in der Verunsicherung von sich fernzuhalten, dass sie Gasabkommen mit Russland schließt. Und sie merken, Russland lässt sich gar nicht einfach als Diener Europas ansprechen und für Billigpreise kontinuierlich Gas aus seinem Boden zapfen. Die verhandeln auf gleicher Augenhöhe und lassen die Europäer spüren, sie sind nicht die bestimmende Größe auf dieser Welt des Energiemarktes. Das alles führt Staaten auf den Schluss, sie brauchen so etwas wie eine krisenfeste Energiebasis, die sich von auswärtigen Quellen ein gutes Stück emanzipiert und deswegen so etwas wie Windkraft, Solarkraft, aber auch neu reflektiert die Atomkraft wieder zu einem Stützpfeiler der nationalen Energieversorgung macht. Wenn also Linke, die dieser Tage den Klimagipfel kritisieren, mit dem Argument, halbherzig tun sie das alles, meinen, das seien alles Klimaschutzmaßnahmen, die leider nur zur Hälfte greifen, dann haben sie das Wesentliche verpasst. Das, was an Klimaschutz, was an energiepolitischen Maßnahmen ergriffen wird, das folgt gar nicht der Logik Klimaschutz, sondern das folgt der von mir genannten Logik, eine möglichst unabhängige Energiebasis zu konstituieren. aufzubauen. Und da passen jetzt manche Maßnahmen rein, von denen man sagen könnte, na, das lässt sich doch zum Thema Klimaschutz hinzustellen. Es werden in der Tat viele Windräder, Windparks gebaut. Ja, da könnte man vielleicht noch meinen, das kommt wegen Klimaschutz. Aber Windräder sind ein Beitrag zur energiepolitischen Autarkie. Da muss man nicht mehr das Öl der Scheichs kaufen oder das Gas aus Turkmenistan. Man findet aber gleichzeitig neben diesen Windrädern konsequenterweise neue Braunkohlekraftwerke. Beides macht Merkel. Die eröffnet ein neues Braunkohlekraftwerk. Von dem kann man wirklich nicht sagen, das passt zum Klimaschutz. Ja, dazu passt es auch nicht. Dafür ist es aber auch nicht gemacht, so genauso wenig wie die Windräder, sondern für die energiepolitische Unabhängigkeit. Und da liest man in der FAZ, irgendwann mal habe ich es mir notiert, dass das genau den Nagel auf den Kopf trifft. Auf dem Gas sitzen die Kosaken, auf dem Öl die Scheichs, auf der Braunkohle sitzen wir, haben die getitelt zur Eröffnung eines Braunkohlekraftwerks. Aber da merkt man doch, was die Stunde geschlagen hat. Verfügungsgewalt über den Stoff ist das viel höher stehende Argument als die Frage, ob nicht ein neues Braunkohlekraftwerk mit viel CO2-Ausstoß das Klima versaut. Aus dem Gesichtspunkt folgt das alles gar nicht. Diese neue Energiepolitik in den Staaten belastet tatsächlich die Wirtschaft mit Kosten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will von den Ölzufuhren ein Stück unabhängiger werden, deswegen verlange ich eine Gebäudedämmung. Das wird bei uns gemacht, Obama macht sowas soeben auch in Amerika. Dann lade ich natürlich nicht nur den Häuslebauern, sondern auch der Industrie, die ihre Bürotürme konstruiert, neue Kosten auf. Tatsächlich macht also diese neue Energiepolitik Kosten. Und das gibt den Stachel dafür her, dass Staaten bemüht sind, anderen möglich dieselben Kosten aufzuladen, damit sie im internationalen Wettstreit der Standorte, wo es um die Profite geht, keinen Nachteil erleiden. Das nennen sie jetzt ihren Klimaschutz. Anderen dieselben energiepolitischen Reduktionsziele aufnötigen, die man aus diesen genannten Gründen will, um die Kosten nicht einseitig bei sich als Nation zu versammeln, das wäre ein Konkurrenznachteil, sondern sie anderen anzuhängen. Das merken diese Staaten, dass das das Verlangen ist und das ist der Grund dafür, warum die sich bis heute nicht auf verbindliche Ziele einigen können. Amerika will ums Verrecken nicht die Kyoto-Ziele unterschreiben, China dergleichen auch nicht, obwohl die EU eigentlich darauf besteht. Und warum nicht? Weil alle voneinander wissen, die Festlegung auf ein Ziel, das manche vorgeben möchten, ist sowas wie eine Fesselung dazu, die Ziele dann erreichen zu müssen, und zwar mit Maßnahmen, die man womöglich selber noch gar nicht in der Hand hat, sondern bei anderen kaufen muss. Das wird nicht gewollt, deswegen ist die Sache nicht oder nur so schwer einigungsfähig. Die andere Seite dieser Affäre des energiepolitischen Umsteuerns ist die, dass natürlich dem Bürger jede Menge Kosten aufgeladen werden. Ja, es ist teurer, Energiesparlampen in die Fassung zu schrauben als andere. Es spart aber ein Stück Strom und damit Öleinfuhr. Zahlen muss dafür der Bürger, der die Birne wechselt. Man muss, wenn man in den Flieger steigt, einen Kerosinzuschlag zahlen und demnächst vielleicht eine Autoabgassteuer. Da werden die Bürger an den Kosten dieser imperialistischen Energiepolitik beteiligt, zur Kasse gebeten. Freilich, und das ist, wenn man so will, der verlogene Teil dieser Politik, sie wird den Bürgern nicht mit der Wahrheit verkündet, in dessen Namen diese Politik gemacht wird. Keiner sagt, wir machen das deswegen für euch den Strom teurer oder die Glühbirne teurer oder das Autofahren teurer, weil wir eine Energiebasis brauchen, mit der wir unerpressbar werden gegen China oder Amerika. Umgekehrt, wir möchten lieber die sein, die zu Erpressungsmanövern fähig sind. Das sagt keiner. Sagen tun sie, das machen wir alles im Namen des blauen Planeten, dem Klima zuliebe. Und deswegen wird das Publikum mit albernen Rechnungen traktiert, die nachgemessen haben, die Bahnfahrt von, was weiß ich, Regensburg nach Berlin kostet 35 Kilogramm CO2 und der Flug nach Mallorca, so eine Zahl stand auch mal in der Zeitung, 10 Tonnen CO2. Jetzt wäre man als Bürger sehr voreilig, wenn man sagen würde, fahre ich lieber nach Berlin. Weil man will ja nicht den Flugverkehr unterbinden. Stattdessen offeriert man auf Seite 4 den Leuten, die auf diesen Satz anspringen, eine Methode, wie man sich freikaufen kann. Man sagt den Mallorca-Fliegern, spendet doch 10 Euro oder 50 für einen Baum. Das stellt die CO2-Bilanz glatt. Da merkt man, die Ideologie, den Bürger zum Sparen zu ermuntern und zum Umsteuern beizutragen, die wird gewollt, aber dass der daraus eine geschäftsschädigende Konsequenz zieht und den Flugverkehr boykottiert, der ja auch ein wichtiges Standbein des wirtschaftlichen Ertrags ist, das wird wieder nicht gewollt. Das, finde ich, ist schon nah am Rande der Verarschung. Und das muss man sich nicht auch noch sagen lassen.